Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Rockmusik auf Schweizerdeutsch. Kein Name ist so stark damit verbunden wie Bolohofer. Seit bald 50 Jahren steht der Berner auf der Bühne. Höchste Zeit für eine Ehrung durch seinen Heimatkanton. Diese Woche bekommt er den Musikpreis des Kantons Bern. Bolohofer ist deshalb jetzt Gast bei Emil Lehmann.
Das Tagesgespräch.
Bolohofer, die Woche am Mittwoch kommen Sie den Musikpreis vom Kanton Bern über für Ihr Lebenswerk, heisst es. Wenn ich das höre, denke ich, da ist man wahrscheinlich langsam alt, wenn man so etwas überkommt. Ist dann das auch durch den Kopf gegangen?
Genau, ja, doch.
Und die Bedeutung von diesem Preis für Sie, was bedeutet der Ihnen?
Ja, ja, den habe ich jetzt eigentlich gar nicht zur Kenntnis genommen, dass der Preis gibt. Oder hätte ich nie gedacht, dass es mir mal passiert. Aber es scheint eine wichtige Sache zu sein, eine grosse Ehre.
Eben, Sie sagen, nie daran denkt, also die Idee, wann komme ich denn endlich über das, haben Sie nie gedacht?
Ja, gerade ein solcher Preis. Ich habe noch nie einen Preis mit Bargeld bekommen. Das ist der erste.
Es sind 20'000 Franken. Ja. Sie haben mal gesagt, ein Scheck wäre noch lieber als ein Preis oder eine Ehrung. Das kommt jetzt also da
mal,
oder?
Jetzt ist es mal passiert, ja.
Jetzt, Sie sind vermutlich der erste Rockmusiker, der dort geehrt wird, überhaupt auch aus der Schweiz. Der Tino Heiniger hat vor 4 Jahren, wir Liedermacher, den gleichen Preis auch bekommen. Haben Sie doch nicht gedacht, das wäre mal etwas für mich?
Ich habe das gar nicht mitbekommen, denn...
Mehr Zeit gelesen müssen wir in dem Fall.
Ja.
es heisst ja, in der Ehrung, also die Laudatio, der kommt dann noch, es sei für ihr Lebenswerk, sie sei der Erfinder und Vaterfigur vom Berner Mundartrock, wenn Sie sich das überlegen, Bolohofer. Ist das etwa das, was Sie gerne dafür geehrt werden? Dann hätten Sie gedacht, wenn schon lieber etwas anderes?
Ja, weil ich es nicht erwartet habe. Ist das in Ordnung gewesen? Ich wüsste jetzt da nicht, wie kritisch also ich mich dem gegenüber so verhalten. Nein. Aber es ist natürlich schon so, dass Rockmusik, die doch ein grosser Teil von unserer Kultur ist worden, dass man erst jetzt auf die Idee kommt.
Und Erfinder, wenn man jetzt sagt, sie haben das erfunden, Mundartrock, das würde sie sagen, doch, das hat etwas, das habe ich gemacht, das ist meine Leistung.
Nein, das ist keine Erfindung. Das ist einfach die Sprache in einem anderen musikalischen Kontext. Das ist eigentlich alles. Ich meine, es hat vorher schon so viele Mundartsachen gegeben, ein Manimatter. Der hat es ja philosophisch wirklich auf die Spitze getrieben, aber hat einfach eine andere Musik gemacht. Und das war die Idee gewesen. Zwar Mundart, einigermaßen intelligente Mundarttexte, aber mit der zeitgenössischeren Musik, mit Populärmusik zusammenzubringen. Und der Trick ist gelungen.
Und wenn du von einer Vaterfigur redest, das heisst auch wirklich, das tut ihnen gut, oder?
Ja, da sehe ich jetzt doch, dass man das so anschauen kann, weil seit ich dann angefangen habe, sind jetzt bereits etwa 4 Generationen, die das weiterpflegen. Es ist eine sehr breite gegangen, es kommen ständig neue Bands, es kommen ständig neue Musikformen im Zusammenhang mit Mundart. Es ist schon nicht mehr nur, dass meistens Berner sind. Es gibt jetzt alle Dialekte. Und ja, so gesehen kann man schon, bin ich auch schon ein bisschen eine Vaterfigur.
Und sind Sie dann stolz auf das, was die Söhne und Töchter und Enkel und Urenkel und Dinge gemacht haben? Oder nicht immer?
Ja. Ja, aber ich finde, das ist mir Qualität, das ist ja in diesem Bereich ist etwas Individuelles, das empfindet nicht jeder. Man kann sehr komplizierte Texte machen, wo man nachher niemand nachkommt, oder man kann es so einfach machen wie, ja, wie die zweite Generation, und dann haben wir jetzt der Göll und so.
Sie haben jetzt mehrfach Bolohofer von den Texten geredet, nicht von der Musik. Geht es denn dort im Prinzip darum, was gesungen wird, der Inhalt von der Lieder? Ist das wichtig gewesen bei diesem Wechsel, wo Sie gesagt haben, ich mache Mundartmusik, dass Sie wollen Texte in der eigenen Sprache bringen?
Nicht einmal. Es war einfach am einfachsten gewesen, Bühne zu bekommen. Oder ja, vorher bin ich etwa 4-5 Jahre lang, Ende 60er Jahre, bin ich Tanzmusiker gewesen, immer unterwegs, in allen Sprachen gesungen, Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, nur nie Mundart. Und nachher bin ich sesshaft worden, Familie gegründet, dann konnte ich nicht mehr immer nur weg sein und umreisen, aber dass ich gleich auch spielen konnte. Das ist natürlich eine Leidenschaft. Und denkt, wenn man jetzt Mundart benutzt, dann kann man in der Gegend bleiben, sozusagen. Man muss nicht gross reisen und findet ein Publikum, das einem erst noch versteht.
Also der Markt ist bereits vorhanden gewesen und sie haben gemerkt, ah, da ist einer, niemand bedient, also mache ich das, dann kann ich da meine Musik ist ja auch ein Geschäft, was man nicht so tun, kann ich mein Geschäft da machen und mein Business machen.
Ja, aus praktischen Gründen, nicht aus künstlerischer Ambition.
Und die musikalischen Vorgaben, die haben sie im Wesentlichen aber importiert von anderen. Die haben sie übernommen, es ist nicht in der Schweiz gegangen. Ich meine, sie hätten sie Ländler machen wenn sie die hätten machen. Das haben sie wahrscheinlich nicht, oder?
Ja, es ist, man kann sagen, es ist afroamerikanische Musik, eigentlich im Grund. Aber wir haben ja immer die Strömungen, die gerade angesehen waren, probiert zu verwenden. Rumpelstilz mit denen, wo ich das angefangen habe, dann ist der Mitte 70er Jahre ist die Reggae-Musik aus Jamaika, Bob Marley und so Leute sind aufgekommen. Das haben wir sofort intensiv gehört. Was ist das Geheimnis von dieser Musik? Und nachher, wir waren alle die erste Band, die überhaupt Reggae-Musik gespielt
hat. Das heisst, wenn man als Musiker hat, wäre da oben wahrscheinlich auch noch über die Runden gekommen und einigermaßen gut über die Runden gekommen, dass man sehr viele Anregungen von außen aufnehmen, integriert, damit man auch immer wieder das Neueste kann bringen, damit die Leute das hören, sonst hat man keine Chance.
Es ist wichtig, dass der Zeitgeist durch das Experiment immer weitergeht, dass das einfließt. Ich glaube schon, jede Generation hat ja ihre Hauptströmungen in Populärmusik und das erneuert das Ganze auch ständig. Und nachher kommt danach eine Musik, oder? Sagen wir jetzt gibt es ja auch Mundart Rap, oder? Wo das Wort eigentlich das Wichtigste ist. Das sind natürlich andere Rhythmen, als wir seinerzeit hatten. Die ganze Technologie spielt da eine Rolle. Es wird heute viel mehr am Reissbrett musiziert, kann man sagen. Wir sind noch immer noch vom Handwerk her.
Und das bleibt auch so. Das fangen Sie nicht mehr neu an, in dem Fall.
Also kombinieren, analog und digital, das mache ich natürlich auch mittlerweile.
Jetzt ist die ganze Rockbewegung 60er Jahre, zum Teil bis in die 50er Jahre zurück, hat doch in einem Ast, nicht im Ganzen, aber in einem Teil auch mit Protest, politischen Protest zu tun gehabt. Was hat das Element im Ganzen für Sie, Bollehofer, für eine Rolle gespielt?
Das finde ich ein wesentliches Element. 1973 habe ich die erste Single, ist das noch gewesen, das erste Lied überhaupt, das ist ein Protestlied gewesen gegen Konsummut, Warenausblues hat das geheissen. Und kürzlich habe ich da in Bern das riesige Einkaufszentrum Westside eingeweiht. Und dann ist mir der Song wieder in den Sinn gekommen und denkt, dass ich das dann vor 35 Jahren das Thema angenommen habe. Der Konsumrausch, darüber zu protestieren und auszurufen. Und jetzt mache ich das selber in so einem Warenhaus eine Einweihung. Ist irgendwie, ja.
Also, Sie haben das dann nicht einmal gesungen, in dem
Fall? Nein. Ja, aber es wäre gegangen. Der Text hat immer noch auf die Situation zugetroffen.
Aber den Auftraggeber vielleicht nicht unbedingt.
Das könnte sie ja.
Das heisst, man hätte sie ja nicht eingeladen. Aber gerade das Verbot, das zu singen, haben sie nicht ausgesprochen.
Nein, das ist schon noch nie vorgekommen.
jetzt, Bollehofer, Sie haben vor allem in der Schweiz gearbeitet. Für Schweizer Publikum sind einmal in Deutschland gewesen, dort einen gewissen Erfolg gehabt mit einzelnen Sachen. Aber richtig gross ins Ausland versucht zu expandieren, haben sie nicht. Wieso eigentlich nicht? Ist das wegen der Sprache, weil es nicht geht?
Ja, das ist wegen der Sprache. Und ich habe beobachtet, dass es andere auch haben probiert, Europäer, also nicht englischsprachige, also zum Beispiel Johnny Hallyday in Frankreich, Udo Lindenberger, Grönemeyer in Deutschland oder Celentano in Italien, die alle probiert, die englischsprachige Markt reinzukommen. Es ist keinem gelungen. Die Ausnahmen bestätigen die Regel. Krokos zum Beispiel.
Aber das wäre die einzige Schweizer Gruppe, die wirklich gross rauskommen ist. Das, haben Sie das irgendwie gedacht, das schaffe ich nicht? Oder wieso? Man hätte es können probieren, mal mindestens.
Es ist einfach, weil es nicht Muttersprache ist. Der hat immer einen Vorteil, wenn es Muttersprache ist. Nebst dem hat die ja nicht der Wortschatz, der würde länger, für wirklich gute englische Texte zu machen.
Aber wenn Sie selber schreiben, müssen Sie die Sprache gut können, sonst kommt nichts Gescheites aus. Also ja. Machen Sie die Sprache, die Sie können, das ist Mundart. Punkt. Genau. So einfach ist das. Das bindet Sie aber, Bollehofer, immer irgendwie auch ein bisschen zurück an das eigene Land, an die Heimat, ein Stück weit zum Heimatsänger geworden.
Ja, ich bin, glaube ich, immer noch Bürgerschreck. Aber, ja, wenn man da Heimatgefühl entwickelt beim Zuhören, ist das mir auch recht. Aber ich selber, nein, es hat nichts zu tun mit patriotischen Gefühlen. Natürlich, Mundart stiftet Identität. Das ist vielleicht das Wichtigste an dieser Bewegung. Dass man sagt, die das verstehen, wir gehören zusammen, oder? Das ist ein bisschen der Effekt, den die Mundart hat, denke ich. Aber das, man muss ja sehen, in unserem Land, es sind höchstens 4 Millionen, die das verstehen, oder? Es gibt zum Beispiel der Rösti Graben existiert. All die Mundart-Künstler, wir kommen fast nie ins Welsche oder in Tessin.
Das ist irgendwo nachvollziehbar. Dort verstehen wir es dann definitiv nicht mehr. Jetzt die Heimat, oder, wo ich angesprochen habe, dass bringt damit sich auch eine Art, wie soll ich sagen, eine Art Zwang zur Biederkeit irgendwie. Es hat auch etwas Heimliches, wenn man den Mani Matter anschaut, was Sie schon mal erwähnt haben, bei aller Brillanz und bei diesen wunderbaren Texten, die er gemacht hat. Es ist irgendwo am Schluss auch ein bisschen, ja, harmlos bei den Liedern. Schön, aber harmlos.
Ja gut, ich nehme an, das gibt es in jeder Sprache. Gibt's raffinierte Dichter, auch ganz banal. Ich meine, bevor jetzt, wir sind Rockmusik mit Mundart gehabt, hat es ja zum Beispiel das Trio Höchster gegeben. Das hat natürlich die kleinbürgerliche Geschichten erzählt. Oder jetzt muss der Bauch weg und so. Das passiert in Rockmusik schon nicht.
Aber haben Sie nie das Gefühl gehabt, das Problem, die Falle, stellt sich auch ein, dass Sie irgendwie so ein bisschen halt von dieser Heimat, von dieser Muttersprache, die Sie brauchen und intensiv brauchen, irgendwie thematisch ein bisschen eingegangen werden?
Nein.
Das ist kein Problem?
Nein. Man kann über alles singen, über jedes Thema. Es muss überhaupt nicht heimatbezogen sein. Natürlich ist es irgendwo lächerlich, wenn jetzt ein Zürcher oder ein Berner gegen Krieg singt. Oder? Wenn
man
das schon zur Kenntnis. Oder?
Was ist denn da lächerlich dran?
Ja, das hat auf jeden Fall keinen Einfluss. Wenn man das auf Englisch macht, oder wie es ein Amerikaner oder so macht, hat das ganz eine andere Verbreitung und eventuell Wirkung.
Ah, darum haben Sie gesagt, Kiffen ist mir ein Anliegen, Haschisch, Hanfkonsum, solche Sachen, da singe ich darüber, das entscheiden wir im Land, da kann ich etwas bewirken. Darum mache ich das und andere Sachen, die vielleicht weitergegangen werden, haben Sie tendenziell eher liegen lassen. Oder ist das ein falscher Schluss, den ich jetzt da ziehe?
Ja, das ist ein falscher Schluss. Aber natürlich haben wir, wenn man gerade von Anfang an, bei der allerersten, 1975, bei der allerersten Längsspielplatte, dann waren es noch Längsspielplatten, haben wir eine Hanfpflanze auf dem Umschlag gehabt. Mit der Überlegung, dass wir dann schnell mal ein Stammpublikum haben. Kiffer. Und so war es ja auch. Wir haben ein bestimmtes Segment angesprochen am Anfang.
Und der Bürgerschreck, den Sie gesagt haben, den Sie heute noch sagen, mit was sind Sie denn das genau? Also was nehmen Sie wahr, finden die Leute da fürchterlich oder schrecklich oder schreckerregend?
Ja, eben, der Lebenswandel, der Kiffer, der haben seine Ansichten. Einer, der sagt, wir sollten mit 75 nicht mehr stimmen. Einer, der sagt, wir sollten noch im Auto fahren. Und so weiter. Je nachdem, wenn ich eine Bemerkung gemacht habe, auch wegen der Popularität, dann ist das ein Schlagzeilen geworden, oder? Und dann ist das, ich weiss noch dann, als ich gesagt habe, mir sollte ich mit 75 nicht mehr stimmen, das hat nachher so eine Sache gegeben, dass ich mich am Schluss auf Basel zu der, in die Parteizentrale von der Grauen Panther entschuldigen kann, dass ich das gesagt habe. Wir sind kein Demokrat, hat man mir dann vorgeworfen, oder? Aber das aus demografischen Gründen gesagt. Und nachher wird das aber gerade ausbreitet und dann geht's los, nicht? Mit Leserbriefen und Telefon und wie wir natürlich ständig angesprochen. So entsteht über die Jahre das Image vom schrägen Vogel, nicht? Vom Bohemien, der sowieso keine Ahnung hat von Schaffen und so weiter, oder? So gibt's das als Art des Bürgerschreck-Image. Er muss eine Zeit lang, wenn man jetzt einen Preis überkommt, kann man annehmen, ist nicht mehr so schlimm.
Und das hat Ihnen aber noch gefallen, oder? Denke ich. Der Bürgerschreck ein bisschen zu spielen.
Ja, es ist natürlich auch ein PR-Effekt, der daraus entsteht.
Umsatzfördernd.
Das kann nützlich sein, ja.
Jetzt haben Sie mir Bollerhofer vorhin ein Stichwort gegeben, mit 75 nicht mehr gehen stimmen, mit 70 glaube ich nicht mehr Auto fahren. Sollte man dann vielleicht ab 65 nicht mehr keine Rockmusik mehr singen? Denken Sie an Tina Turner, die jetzt dann 69 ist, an Mick Jagger, der 65 ist. Sie sind auch bald ein DZ-Epa gelegt. Ist die Überlegung bei Ihnen selber auch schon gekommen?
Ja.
Oder ich bin zu alt?
Ja, ist auch schon gekommen. Ist auch schon gekommen. Nebst dem, wenn man es so lange hat gemacht, ich weiss ja nicht, wie das da bei den grossen Namen ist. Vielleicht brauchen die das. Ich glaube zwar nicht aus finanziellen Gründen, aber aus ego-technischen Gründen oder so. Aber ich selber, ich kann mir nur andere Sachen vorstellen, die ich machen könnte. jetzt, und ich habe ja auch immer noch andere Sachen gemacht. Ich war im Journalismus, ein Radio gemacht, drei Spielfilme gemacht. Also es gibt noch andere Sachen als Rockmusik, aber ja, ich denke an zu aufhören.
Und sucht auf der Bühne zu stehen, da ein paar hundert Leute, die sich zu haben, Freude haben, pfeifen und klatschen, wenn man singt.
Ja, das ist lustig, ja, das ist schön. Das ist, aber das habe ich jetzt, das weiss ich, 3000 Mal gehabt. Ich vermisse das nicht.
Und zum Teil 1000 Mal das gleiche Lied gesungen, langsam.
Mehr. Also Alperosa habe ich sicher 1500 Mal gesungen.
Und das wird langsam langweilig, oder ist es immer noch gut?
Nein, es ist ein gutes Stück. Es gibt andere, der Kiosk seiner Zeit, da ist mir viel mehr verleidet.
Also ein Stück schon, aber das immer wieder müssen wir wiederholen, für das gibt es ja CDs, die dann besser werden, oder?
Ja, aber die Leute zahlen für das Eintritt, genau für das. Mindestens die Hälfte vom Eintritt zahlen sie für Alperosa.
Ja gut, das kommt ja auch ins Militärliederbüchli, die Anfrage. Ich weiß nicht mal, ob sie nachher Ja gesagt haben, ob sie
das
nicht, hat ihnen das geschmeichelt, dass sogar die Armee kommt und sagt, wir wollen von dem Pollenhofer ein Lied in unserem Liederbuch und den Soldaten.
Ja, das hat jetzt also das Letzte erwartet. Aber mittlerweile ist es Pfadi-Bücher, Liederbücher, es ist Jungwacht-Liederbücher, es wird ein Selbstläufer, man kann es nicht kontrollieren.
Ein bisschen ähnlich mit den Schachersäppli.
Ja, aber es ist natürlich schön, dass man kann sagen, es ist ein Volkslied geworden, das ist besser als ein Hit haben, so, weil es eben viel länger lebt.
Also, weil das Volkslied geworden ist, das ist auch der Beleg dafür, dass sie etwas gemacht haben, das hebt.
Ja.
Das ist ja beim Musikmachen immer ein bisschen schwierig, oder? Das versinkt relativ rasch wieder. Jetzt haben sie Pollenhofer zweimal ziemlich schwere Krankheiten gehabt, nachher wieder kommen, wieder auf die Bühne stehen und zum Teil auf gewisse Sachen, die ihnen wichtig sind, wie zum Beispiel ein bisschen verzichten. Tut das weh? Wie geht man mit dem um?
Das ist ein Altersprozess. Ich nehme an, das haben viele andere Leute da. Oder man ist natürlich nicht mehr, die wilden Jahre sind vorbei, das ist klar. Und der Konsum ist auch nicht mehr exzessiv. Und das ganze Umfeld, es kommt darauf an, mit wem man zusammen ist. Oder wenn man natürlich mit 20 in einer Band, da will man möglichst viel erleben. Und wenn man das hat geschafft, dann merkt man, man kann so übertreiben. Es gibt ja auch genug Beispiele, die Opfer werden von diesem Lebenswandel.
Sind Sie braver geworden?
Ja, ich trinke mehr Tee als früher.
Das ist sicher gesund. Ja, jetzt habe ich gelesen, Pullover, Sie wollen noch eine CD aufnehmen und nachher sage ich Schluss. Wo steht denn das Ding?
Ja, ich bin in diesem Prozess jetzt gerade, bei dieser CD, schon über die Hälfte fertig.
Die Stücke sind da, müssen aufgenommen werden. Und wann kommt denn die demnächst?
Ende Februar.
Mhm. Mit wem arbeiten Sie jetzt zusammen?
Mit verschiedenen. Keine feste Band in dem Sinn.
Ich habe mir dort, als ich das gelesen habe, gedacht, hat es ja dann komisch. Sagen, dass die CD, die letzte, ist eine Art mein Vermächtnis, oder? Und nachher mache ich nichts mehr. Mir ist der Mozart in den Sinn gekommen, wo mir Geschichte erzählt, er habe gemeint, er schreibe sein eigenes Requiem, wo er das geschrieben hat, und dann ist er effektiv beim Schreiben gestorben. So die Gedanken kommen, die haben es auch bei Ihnen irgendetwas so.
Ja, das kann ich natürlich jederzeit ereilen, nicht? Aber beim Schreiben oder beim Machen, nein. Ich denke nicht, dass es in dem Sinn das letzte Lied ist, das ich jetzt da schreibe. Aber ich will nicht mehr so touren und so. Und weniger auf der Bühne. Aber ich kann da immer noch Lied machen.
Weil es halt doch auftreten ein Krampf ist. Es ist Arbeit und anstrengend und intensiv. Und fordert
einen. Ja, es ist anstrengend. Und aber wie gesagt, bei mir ist die Hauptmotivation, dass ich noch etwas anderes mache mit Schreiben. Und ich gelehrte Handlithograf. Ich will das ist schon etwas Aussterbendes. Ich will das noch ein bisschen pflegen.
Schreiben, haben Sie gesagt, von einem Roman ist die Rede. Wann kommt denn der?
Der muss zuerst, nein, ich fange mit Kurzgeschichten an.
Aber einen Roman gibt es dann einmal noch?
Vielleicht setzen sich die Kurzgeschichten zu einem Roman zusammen.
Und ist denn da schon irgendein Plot umeinander, irgendeine Geschichte, was könnte werden? Oder ist einfach die Idee, ich wollte mal noch ein Buch schreiben?
Nein, ist ein Plot. Ist ein Plot.
Aber was, das sagen Sie noch nicht. Das
nein, kann man dann lesen. Aber es wird zu tun haben mit der Hippie-Zeit im Berner Oberland, mit einfach den wilden 70er Jahren, nicht? Wo alles ist im Umbruch gewesen, oder? Wir sind ja immer etwa 5 Jahre hinter den grossen ausländischen Bewegungen, kulturellen Bewegungen wie Hippie oder so. Und wie wir dann das haben, die Interlaken, wo wir sie aufgewachsen haben, mitbekommen, und der ganze Tourismus, die Atmosphäre, es ist halb auf dem Land, aber dann gleich nicht. Die Eindrücke, die ich zum Beispiel nur, eben, wenn ich in die Schule bin gegangen, bin ich an Kiosk vorbeigekommen, wo die Zeitungen, sie voll Zeitungen waren, wo man die Schrift nicht können lesen. Warum? Oder ich habe meine Eltern mal gefragt, wieso kommen hier so viele fremde Leute? Ja, wegen den Bergen. Und ich gehe jeden Tag an diesen Bergen vorbei. Ich habe jetzt da nichts mehr besonders gesehen. Mich schon sehr erstaunt am Anfang. Oder wie es an den Zügen geheissen, die fahren bis Amsterdam, Brüssel, Berlin. Wieso kommen jetzt die auf Interlaken? Alles, das hat uns alles geprägt. Und das werde ich dann mal ein bisschen aufschreiben.
Das heisst, es gibt vermutlich so etwas Ähnliches wie eine Autobiografie?
Ja, Schlüsselroman. Sehen wir doch
wo alles erklärt, dass man bei den Polohofen immer hätte wissen wollen, aber immer noch nicht zu hören bekommen.
Ja, so.
Wann kommt denn der? Dann kaufen wir den, sobald er da ist.
Ja, ist gut. Ich weiss nicht, ob, wenn er fertig ist, ob man dann noch Bücher liest.
Das geht also noch nicht mit anderen Worten. Gut, dann wollen wir nicht mehr länger schwätzen, wenn Sie heim geschrieben. Polohofer, besten Dank für das Gespräch.
Gern geschehen, merci.
Der Polohofer im Tagesgespräch, mit ihm geredet hat der Emil Lehmann.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.